Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind und ich kann Ihnen versprechen, auch heute wieder volles, sehr interessantes Programm. Wir werden zum Beispiel heute am Potsdamer Tag der Wissenschaften zum einen Ihnen erzählen, wo Sie hingehen können heute, wenn Sie auch heute Nachmittag noch mehr Wissenschaft erleben wollen in Potsdam. Wir werden reden über Leistungssportler und was genau es ausmacht, wenn sie unter Druck versagen. Wir reden über ein neues Konzept für die Berliner Binnengewässer, wo es bisher immer ziemlich schwierig ist, für Tiere da wieder rauszukommen. Denken Sie mal an den Landwehrkanal mit seinen steilen, gemauerten Böschungen. Da gibt's jetzt ein neues Konzept. Wir fragen, wie wirkt das denn? Und gleich in einer halben Stunde eine ganz wichtige Frage zum Berliner Krebskongress, der JESCON. Da fragen wir, Impfen gegen Krebs, wann wird das endlich zugelassen in Deutschland? Wie weit ist da die Forschung? Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da legen wir Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft. Und Sie müssen rausfinden, ob das, was wir Ihnen da erzählen, geflunkert ist, also gelogen oder irgendwie verfälscht, oder ob das wirklich stimmen kann, obwohl es unglaublich klingt. Und nach der dritten richtigen Antwort gäbe es für Sie ein Buch, in dem Sie viel lernen können, erschienen witzigerweise im Anaconda Verlag. Das Buch heißt Science to Go, merkwürdiges aus der Welt der Wissenschaft von Mathieu Vidard, 320 Seiten. Da werden Fragen beantwortet, zum Beispiel, wie viel wiegt ein Giraffenherz? Ja, oder wenn 2 Sekunden verstrichen sind, hat der Pine Island Gletscher in der Antarktis wie viel Wasser verloren? Das ist also ein Buch, da können Sie Ihre eigenen Trivial Pursuit Karten draus basteln. Jetzt aber müssten Sie es erstmal gewinnen und sich dafür bewerben beim Scanner unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Markus.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Willkommen zu Radio 1. Wie geht's?
Ja, noch ein bisschen müde, aber ansonsten ganz gut.
Markus, es ist Moment 9.15 Uhr, ja?
Ja.
Wann stehst du denn normalerweise auf?
Normalerweise stehe ich so um 6:30 auf, aber am Wochenende kann ich mal ein bisschen länger schlafen. Wenn ich Glück habe, 8:30, 9.
Da beginnt der Morgen dann mit den Profis.
Ganz genau.
Das finde ich gut. Markus, willst du uns was erzählen über dich? Bist du wissenschaftlich vorgebildet?
Nicht wirklich, nein. Ich bin Sozialarbeiter und habe mal Tischler gelernt. Also mit der Wissenschaft hatte ich noch nie so richtig zu tun.
Aber ganz viele Leute sind neugierig auf das, was die Wissenschaft rausfindet. Ne? Du auch.
Ja.
Und ich kann dir nur sagen, die Fragen, die wir hier vorbereitet haben, sind wieder sehr, sehr spannend. Die erste kommt jetzt auf dich zu. Pass auf.
Vögel üben ihre Gesänge im Traum. Träum weiter. Forschenden der Universität Buenos Aires ist es gelungen, die Gesänge von Vogelträumen hörbar zu machen. Die Erkenntnisse haben die Forschenden durch eine Elektromyographie erlangt, also eine neurologische Untersuchung, bei der die elektrische Aktivität von Muskelfasern gemessen wird. Genauer gesagt haben sie sich die Bewegungen der Stimmmuskeln bei schlafenden Vögeln angeschaut. Dabei haben die Forschenden festgestellt, die nächtlichen Muskelaktivitäten zeigen, dass die Singvögel beim Schlafen ihren Gesang üben.
Mhm.
Das ist schwierig, ja.
Bauchgefühl, was sagt das?
Gar nichts.
Ui, da hast du noch nicht gefrühstückt.
Ich würde, Bauchgefühl sagt, ist richtig. Aber ja, mit viel Skepsis. Aber Bauchgefühl, höre ich auf mein Bauchgefühl, sage ich, das stimmt.
Ja, musst du immer aufs Bauchgefühl hören. Absolut richtig. Die Studie hat tatsächlich gezeigt, dass, obwohl, ich muss ja zugeben, es ist eine absolut unglaubliche Meldung, ne, dass man irgendwie sowas feststellen kann. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht so genau, wie Vögel schlafen und warum die dabei nicht vom Ast fallen. Es gäbe 1000 Fragen jetzt, die wir dazu hätten. Aber tatsächlich, diese Studie aus Buenos Aires hat gezeigt, dass die neuronalen Muster, die während des Schlafs im Gesangssystem von Zebrafinken auftreten, elektrische Aktivitäten in den Muskeln erzeugen, die das Stimmorgan der Vögel steuert. Die können also erst durch die nächtlichen Muskelaktivitäten überhaupt ihren arttypischen Gesang produzieren. Ja, Markus, Frage Nummer 2 kommt auf dich zu.
Frauen erwarten bei gleichgeschlechtlichem Sex eher einen Orgasmus als mit Männern. Dass Männer im Vergleich zu Frauen leichter zum Orgasmus kommen, ist keine Neuigkeit. Forschende der Rutgers University in New Jersey haben nun untersucht, welche unterschiedlichen Erwartungen Frauen an ihre männlichen oder weiblichen Sexualpartner stellen. Herauskam, Frauen haben bei ihren Sexualpartnerinnen höhere Erwartungen, einen Orgasmus zu bekommen. Bei Männern wiederum stellen Frauen geringere Ansprüche, weil sie nicht erwarten, immer zum Höhepunkt zu kommen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Würde ich sagen, das stimmt.
Erklär es mal ein bisschen, Markus, dass wir nicht das Spiel gleich so schnell hier...
Ja, ich denke, dass Frauen da die Erwartung haben, besser verstanden zu werden oder wissen, vom Partnerinnen wissen oder erwarten, dass sie besser verstehen, was ihnen gefällt.
Mhm, okay, finde ich schon eine ganz schöne Erklärung. Ja. Genau, so ist es. Frauen haben bei gleichgeschlechtlichem Geschlechtsverkehr mehr Orgasmuserwartung. Das wiederum fördert auch den Orgasmus, weshalb dann der Höhepunkt leichter zu erreichen ist. Und in diesem Fall zitiere ich mal für alle, aus welcher Studie das stammt, falls Sie das mal nachlesen wollen. Die Studie heißt The Role of Partner Gender, How Sexual Expectations Shape the Pursuit of an Orgasm Goal for Heterosexual, Lesbian and Bisexual Women. Markus, Frage Nummer 3. Danach gibt's das Buch. Pass auf.
Die Anzahl der Saugnäpfe zeigt an, wie alt ein Oktopus ist. Bei Marienkäfern verraten es die Punkte und beim Oktopus die Saugnäpfe. Leichter könnte es also nicht sein, das Alter eines Oktopus herauszufinden. Forschende aus Australien haben sich dafür über mehrere Jahre das Wachstum der Tiere angeschaut. Und siehe da, je älter der Oktopus wird, desto mehr Saugnäpfe bekommt er auch.
Die Überschrift ist hier wichtig. Wir sagen, die Anzahl der Saugnäpfe zeigt an, wie alt ein Oktopus ist.
Mhm. Oktopusse finde ich sehr interessant.
Hast du diesen wunderbaren Dokumentarfilm gesehen, Mein Lehrer, der Krake?
Ja, habe ich.
Das ist der Punkt gewesen für mich, an dem ich gesagt habe, nie wieder Oktopus. Ich war früher absoluter Fan, gegrillter Oktopusarm, fand ich fantastisch. Gab da am Friedrichshain so ein Lokal, die haben den serviert mit Wassermelone im Sommer, köstlich. Aber als ich diesen Film gesehen habe, habe ich gedacht, ich werde nie wieder einen Arm meines Freundes essen, auf gar keinen Fall.
Ja, ungelogen, so ging es mir auch. Mhm. Also, ich war auch großer gegrillter Oktopus-Fan und nach dem Film dachte ich, diese klugen Tiere darf man nicht essen.
Nee. Du hast eine Helferin da, eine Redakteurin sozusagen, ein Küchenjoker.
Ja. Eine Helferin da. Mhm.
Was sagt die denn?
Die tendiert zu, stimmt nicht. Und ich überlege, also die Arme wachsen ja, ich weiß nicht, die wachsen ja, glaube ich, nicht weiter. Also dass da mehr Saugnäpfe rankommen im je älter die werden, also ich glaube, die sind ja auch irgendwann ausgewachsen.
Gibt ja im Film auch diese schreckliche Szene, wo der Oktopus von einem Haifisch angegriffen wird, der ihm dann in den Arm beißt und ihn den Arm abbeißt.
Das ist, wächst danach, ne?
Ja, aber so? Das ist traumatisierend gewesen, wirklich, oder?
Ja.
Ja. Mhm. Also die Anzahl der Saugnäpfe zeigt an, wie alt ein Oktopus ist. Ich mache es nochmal ein bisschen spannend hier mit Musik. Na, Markus?
Ich sag nein.
Du sagst nein, gut. Und nein ist, lieber Markus, wieder mal richtig. Yes! Die Forscher haben das Alter der Oktopoden, wie wir Profis sagen, entweder nur durch das Untersuchen des Schnabels oder der Stiletten ermittelt. Stilette sind in den Muskeln hinter den beiden Armherzen auf beiden Seiten der Mantelmuskulatur. Ja, tatsächlich ist das so. Die Anzahl der Saugnäpfe hat damit nichts zu tun. Markus, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Buch gefunden. Science to Go, Merkwürdiges aus der Welt der Wissenschaft. Ist ein Taschenbuch. Das können wir mal eben so mitnehmen, falls du irgendwas Hübsches vorhast, jetzt im Frühling. Aber ich mache dir noch ein Angebot, nämlich das hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Na, du weißt, aufhören, Buch mitnehmen oder noch eine Frage.
Nee, ich höre auf, nehme das Buch mit. Ich höre die Sendung ja wirklich schon lange Zeit und jedes Wochenende und habe noch nie angerufen, aber heute wollte ich unbedingt dieses Buch haben, deswegen habe ich angerufen. Ich nehme das Buch auf jeden Fall.
Sehr gut, dann sage ich danke fürs Anrufen, Markus. Danke auch an deinen Joker. Wie heißt deine Jokerin?
Alexandra,
Grüße aus Potsdam.
Bis zum
Ende. Danke fürs Anrufen. Euch ein schönes Wochenende und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Ja, alles klar, danke.
Tschüss. An diesem Wochenende ist mal wieder YesCon in Berlin, die Krebs-Convention. Da treffen sich Krebsforscher aus der ganzen Welt und tauschen ihre Erfahrungen aus. Eines der Megathemen dieses Jahr ist die Frage, wie weit ist denn die Krebsforschung beim Thema Impfen gegen Krebs? An der Charité Berlin, da läuft gerade eine Studie zur Impfung bei schwarzem Hautkrebs. Und an der ist auch der Leiter des Hauttumorzentrums der Charité beteiligt, logischerweise Professor Dr. Thomas Eigentler. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wer uns jetzt aufmerksam zugehört hat, ich habe gesagt, Impfung bei schwarzem Hautkrebs, ja, der ahnt schon, hier geht es nicht um eine präventive Impfung, richtig?
Ja, das ist richtig. Also wir unterscheiden ja präventive Impfungen, wie wir sie zum Beispiel vom Gebärmutterhalskrebs kennen. Da ist der Zweck, dass der Krebs gar nicht erst entstehen soll. Wir arbeiten aber an einer Impfung bei Patienten, die schon schwarzen Hautkrebs haben. Und wir möchten aber dann das Rezidiv, das heißt das Wiederauftreten der Erkrankung, damit verhindern.
Mhm. Warum ginge das nicht auch präventiv? Ich meine, bei Viren ist es ja so, dass man so einen kleinen Teil der Viren in den Körper einschleust, die der Körper entwickelt, Antikörper dagegen. Das geht bei Krebs nicht?
Ja, also das sind tatsächlich Sachen, die hat man vor 20 Jahren mal versucht, weil es gibt Krebsarten, wo es gewisse Antigene gibt, aber man hat gesehen, dass das anscheinend nicht zielführend ist und man ist jetzt mehr dabei, sehr spezialisiert, das heißt personalisierte Vakzinen zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen von jedem Patienten den Krebs, arbeiten den dann entsprechend auf und stellen dann für jeden Patienten eine individuelle Vakzine, eine Impfung her.
Sie nehmen also ein Stück aus dem Tumor und was genau machen Sie dann damit?
Genau, also in der Studie ist es so, das ist für Patienten mit schwarzem Hautkrebs, bei denen der schwarze Hautkrebs eben schon aufgetreten ist, in der Regel im Stadium 2. Das bedeutet, es sind Patienten, wo der Krebs an der Haut ist, aber das Risiko auf ein Rezidiv hat. Die versorgen wir in der Regel operativ, das heißt, wir nehmen den kompletten Krebs heraus und dann haben wir natürlich die Material an Krebs. Das wird dann sehr individuell aufgearbeitet. Das heißt, wir schauen ganz genau, was Mutationen hat dieser Krebs. Und anhand dieser Mutation wird dann geschätzt, wie sich der Krebs weiterentwickeln würde. Mhm. Und anhand dieser Schätzung ergibt es dann so eine sehr individuelle Vakzine. Das heißt, bis zu 34 dieser möglichen Neoantigene, also das, was den Krebs vom eigenen Gewebe unterscheidet, das kann man dann aus einer Bibliothek nehmen von ganz verschiedenen Impfstoffen und es wird dann für jeden Patienten individuell sozusagen dieser Mix hergestellt.
Wow, und wie wirkt das dann? Also ich weiß es ja, bei Viren ist es doch so, dass das Immunsystem dann aktiviert wird bei der Impfung, aber bei Krebszellen ist es was anderes, weil das keine Eindringlinge sind, sondern die entstehen im eigenen Körper, ne?
Ja, also Sie sagen, es ist genau die Schwierigkeit. Also bei Viren oder Bakterien, die unterscheiden sich ja genetisch sehr deutlich unseren eigenen Zellen. Und deswegen ist es für das Immunsystem da viel, viel leichter, das zu erkennen. Deswegen sind auch die Vakzinen da in der Regel viel wirksamer und einfacher herzustellen. Mhm. Bei Krebs sind die Unterschiede ja nur sehr klein. Und das heißt, das Immunsystem ist eigentlich von der Kindheit drauf programmiert, eben das eigene Gewebe nicht als fremd zu erkennen. Und uns geht es jetzt darum, wirklich diese feinen Unterschiede herauszuarbeiten und dann dem Immunsystem das zu zeigen, wie unterscheidet sich tatsächlich die Krebszelle kleinen Teilen, aber in wichtigen Teilen eben von den eigenen Zellen. Und dagegen wird dann die Immunreaktion aufgebaut.
Wenn es dann einen Impfstoff immer nur für einen einzelnen Menschen gibt, weil der individuell aus seinem eigenen Tumor gewonnen wird, ist das nicht wahnsinnig teuer?
Also es ist preislich sicherlich eine Herausforderung. Das heißt, aktuell sind wir im Rahmen der Studie, da übernimmt der Sponsor diesen ganzen finanziellen Aufwand. Wenn es dann wirklich zur Zulassung kommt, dann wird es sicherlich eine recht hochpreisige Therapie. Deswegen ist es auch sicherlich für Patienten dann geeignet, wo es eben ein hohes Risiko auf ein Rezidiv gibt. Und da fokussieren wir uns auch drauf. Das heißt, beim schwarzen Hautkrebs, erfreulicherweise, können wir ja 90% der Patienten durch die Operation heilen. Also wir sehen die Tumoren ganz am Anfangsstadium, aber eben für die Patienten, wo es eben Hochrisikokonstellation gibt, für jene brauchen wir wahrscheinlich die Vakzine dann. Aber die wird dann für diesen einzelnen Patienten sicherlich auch eher hochpreisig sein.
Ist das denn bisher nur eine Hoffnung, dass so ein Krebsvakzin, eine Impfung gegen schwarzen Hautkrebs wirkt oder können Sie bereits Erfolge aufweisen?
Ja. Also wir sind aktuell in Phase 3. Das ist schon die Wirksamkeit gegenüber unserer Standardtherapie. Und die Standardtherapie ist auch in dem Vergleichsarm mit dabei. Das heißt, wir kontrollieren das gegen sogenannte Checkpoint-Inhibitoren. Und der 19, der Therapiearm ist Checkpoint-Inhibitoren plus diese Vakzine. Und tatsächlich gibt es da Vordaten aus der Phase 2 und die zeigen tatsächlich, dass für Patienten, die eben diese Kombination bekommen haben, das Risiko eines Rückfalls doch deutlich gegenüber unserer aktuellen Standardtherapie reduziert ist. Aber das sind Phase 2 Daten, noch an eher kleineren Patientenzahlen. Und jetzt sind wir sozusagen an der Phase 3 und das umfasst dann mehr oder 1000 Patienten. Und da sehen wir dann sozusagen, ob diese Vakzine plus unsere Standardtherapie eben besser ist als das, was wir bisher machen.
Da wir ja nun bundesweit auch gehört werden mit Radio 1, das merken wir immer an den Anrufern, die hier anrufen, da wird es jetzt den einen oder anderen geben, der sagt, könnte ich nicht mitmachen bei dieser Studie. Wie ist das? Haben Sie alle schon, Ihre Probanden schon ausgesucht?
Ja, also die Studie rekrutiert noch. Das heißt, tatsächlich suchen wir noch Probanden. Es sind enge Ein- und Ausschlusskriterien. Das heißt, ich müsste genau schauen, ob die einzelnen Patienten passen. Aber wie Sie bundesweit gehört werden, läuft die Studie auch bundesweit. Das heißt, einfach vielleicht mal an die nächste Universitätsklinik, das nächste Hauttumorzentrum wenden, wenn man da Interesse hat. Normalerweise wissen die Kollegen, wer in der Nähe dann auch solche Studien gerade durchführt.
Mhm. Professor Dr. Thomas Eigentler ist Leiter des Hauttumorzentrums der Charité und forscht zur Impfung gegen schwarzen Hautkrebs. Und Sie sind natürlich heute auch auf dem Kongress dabei, nehme ich an, ja?
Ja, genau. Heute Nachmittag bin ich auf dem Kongress.
Genau, auf der YesCon, der großen Krebskonvention. Den Stream dieser Veranstaltung, den können Sie live miterleben auf radio1.de. Herr Eigentler, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen.
Tschüss.
Falls Sie jemals betrunken in den Landwehrkanal gefallen sind, ja, 1. Mai vielleicht oder nächste Gelegenheit wäre Donnerstag, dann ist Himmelfahrt, dann wissen Sie ja, rein ist easy, wieder rauskommen ist gar nicht so einfach, das ist lebensgefährlich. An den Flüssen und Kanälen der Stadt sind die Ufer meist eingemauert, das sind steile Uferbefestigungen aus Beton, aus Stahl oder aus Mauersteinen und das ist auch für Tiere ein Problem, die da nämlich drin leben. Damit die Berliner Tierwelt die urbanen Gewässer leichter durchwandern kann, hat sich das Leibniz-Institut für Gewässer, Ökologie und Binnenfischerei gemeinsam mit einem Ingenieurbüro ein Konzept ausgedacht und das soll uns der Fischökologe Dr. Christian Wolter erklären. Guten Morgen, Herr Wolter.
Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Vertical Wetlands, so heißt das Konzept auf gut Deutsch, Vertical Wetlands. Was genau haben Sie vor?
Ja, wie es der Name sagt, wollen wir an senkrecht verbauten Uferwänden wieder ein Minimum an typischen Uferhabitaten zurückgeben. Also da sind Pflanzen, Substrat, Wurzeln, Totholz.
Wie sieht das konkret aus? Was machen Sie da?
Da wird eine Trägerschiene auf die Spundwand oder die Betonwand geschweißt, geschraubt.
In Wasserhöhe oder wo? In Wasserhöhe oder wo machen Sie das?
Ein bisschen über der Wasserhöhe, dass man einfacher arbeiten kann. Mhm. Und dann werden dort Module eingehängt, Körbe, Stahlkörbe, in denen dann Holz und das Wurzelwerk, dann die Pflanzen sind. Man kann auch verschiedene Substrate gestalten, man kann auch verschiedenes dann mit Totholz gestalten. Und die kann man dann auf Wasserspiegelhöhe, leicht unter Wasserspiegelhöhe und so. Wir haben sie schräg gestaltet, dass wir so die Wasserwechselzone einer natürlichen Uferstruktur nachempfinden.
Also ich wohne ja nicht weit weg vom Landwehrkanal. Frage mich natürlich, welchen Tieren wollen Sie denn mit diesen Vertical Wetlands helfen? Bitte nicht den Ratten.
Natürlich profitieren auch Bisamratten davon, die im Wasser leben und dann eben auch Ausstiege brauchen, die das auch als Nahrungsplatz nutzen. Das haben wir schon festgestellt, die knacken Muscheln und dazu sitzen sie dann am Trocknen in der Uferzone. Wasservögel, die im Schilfbereich nisten, Insekten und andere Vögel, die sowas als Sitzwarten nutzen und natürlich auch den Fischen. Auch die finden ja an den senkrechten Wänden keinerlei Strukturen, die ihnen mal Schutz bieten und auch Laichsubstrat bieten und eben auch die Durchwanderung solcher Kanäle fördern.
Aber diese Trägerschienen, die Sie anbauen, die sind ja dann immer noch recht tief unten. Von da aus kommt man immer noch nicht oben ans Ufer, oder?
Es ist tatsächlich auch in einigen Bereichen, natürlich auch dort, wo diese Ufer flacher sind, das ist auch am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal so, da ist auch ein flacherer Bereich, dass man auch aus dem Wasser aufs Ufer kommt. Tatsächlich ist es aber mehr gedacht, dass die Tiere Ausstiege finden, Ruheplätze und dann vor allem die Längsdurchwanderung gefördert werden soll. Nicht nur das Simple aus dem Wasser kommen.
Verstehe. Also die Tiere sollen im Prinzip da bleiben, wo sie sind, aber sie sollen es ein bisschen bequemer haben, dass sie nicht die ganze Zeit auch ja quasi um ihr Leben schwimmen müssen. Sie haben schon die Pilotanlage angesprochen. Die testen Sie seit einem Jahr im Spandauer Schifffahrtskanal. Hat sich das denn schon rumgesprochen bei den Tieren, dass man da jetzt bequemer wohnt als anderswo?
Es hat sich tatsächlich, wie Sie sagen, schon rumgesprochen. Also die Arten, die da sind, haben es auch sofort genutzt. Wir haben tatsächlich letztes Jahr während der Bauphase wurden die ersten Kästen schon beleicht von Barschen. Barsche, Aalande und so, die sehen wir auch, dass sie das als Unterstand nutzen. Von den Fischen, Blässreihen haben versucht drauf zu brüten und diverse Libellen, auch so eine blauflügige Prachtlibelle, haben wir auch als Aussichtswarte. Also es spricht sich rum und Biber oder Nutria haben sich auch schon die Weiden schmecken lassen.
Oh, ich muss mal ganz dumm fragen, Fischlaich, geht der Fisch aus dem Wasser, bevor er laicht?
Nee, die hängen ja im Wasser. Also wir haben ja auch einen Unterwasserbereich und auch die Wurzeln des Schilfes, was wir dort gepflanzt haben, bildet ja unter Wasser schon Wurzelvorhänge. Die sind jetzt im Einzelnen auch schon bis 40 Zentimeter lang. Und das sind dann Substrate, die Fische eben auch zum Laichen nutzen können. Aus dem Wasser geht keiner.
Normalerweise finden sich ja bei Ökoprojekten, ich sage ganz bewusst leider, immer auch Gegner, die Dinge befürchten, so wie ich das mit den Ratten. Oder aber die Forscher merken selbst, dass solche Eingriffe in die Natur auch negative Effekte haben kann. Wie ist das hier?
Unsere Befürchtung war vor allem, es sind ökologische Aufwertungen mit Minimalhabitaten. Wir bieten Trittsteine. Das ersetzt keine natürliche Uferzone. Deswegen sind Eingriffe im Uferbereich und so auch nicht gegeben, worüber sich Leute aufregen könnten. Unsere größte Befürchtung war, dass die Anlage vermüllt, dass Dinge, die achtlos ins Wasser geworfen werden, sich dann speziell dort in den Strukturen verhängen. Das ist zum Glück nicht der Fall. Also die ist so gestaltet, dass solcher Müll eben auch abschwimmt und nicht drauf liegen bleibt. Und ansonsten hoffen wir eigentlich eher, dass es die Wahrnehmung von Ufer wieder ein bisschen fördert. Weil viele Leute latschen an den Kanälen lang oder über Brücken und so. Die gucken nicht mal mehr ins Wasser, weil sie das gar nicht mehr als Gewässer wahrnehmen. Sowieso vom Telefon abgelenkt sind. Und da denken wir dann schon, wenn dort ein paar Pflanzen sind, auch mal wieder ein Tier, dass es einfach wieder auch die Aufmerksamkeit catcht und Leute dann auch mehr ins Wasser gucken und das auch mehr erlebbar wird. Also momentan Ablehnung haben wir noch nicht erlebt.
Vertical Wetlands, so heißt das Konzept, damit die Berliner Tierwelt sich wohler fühlt an den steilen Böschungen und Ufern der Binnengewässer, ausgedacht vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei mit einem Ingenieurbüro gemeinsam. Dort arbeitet im Leibniz-Institut der Fischökologe Dr. Christian Wolter, der uns das erklärt hat. Herr Wolter, danke für das Gespräch auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch.
Tschüss. Es soll ja Menschen geben, die glauben, das Erdmagnetfeld, ja, das sorgt dafür, dass wir mit zwei Beinen sicher auf der Erde stehen und nicht wie ein losgelassener Luftballon gen Himmel schweben. Nein, das ist so nicht richtig. Wenn Sie wissen wollen, warum die Erde ein Magnetfeld hat und wie es wirkt, dann besuchen Sie doch einfach den Potsdamer Tag der Wissenschaften. Heute Nachmittag im Wissenschaftspark Albert Einstein am Telegrafenberg. Da können Sie dann auch die Geophysikerin Dr. Monika Korte kennenlernen vom Geoforschungszentrum Potsdam. Die könnte Sie aufklären und gleich klärt sie mich auf. Frau Korte, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich fange mal mit einer Frage an, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Pro Seminar, was ist eigentlich ein Magnet?
Ja, ein Magnet ist ein Material, das ein Magnetfeld erzeugt. Und ein Magnetfeld ist eine unsichtbare Kraft, die wir auch gar nicht unmittelbar wahrnehmen können als Menschen, aber die eben ein Kraftfeld erzeugt und so, dass sich zwei Magneten gegenseitig anziehen oder abstoßen, je nach Richtung, wie man sie zusammenhält. Und ein Magnet ist eben das Material, das dieses Feld erzeugt.
Warum hat die Erde ein Magnetfeld?
Die Erde hat ein Magnetfeld, weil tief im Innern der Erde, im äußeren Erdkern, befindet sich hauptsächlich Eisen, also elektrisch leitfähiges Material, das auch flüssig ist. Das bewegt sich tatsächlich mit 10 Kilometer pro Jahr. Und da sich das bewegt und durch ein Zusammenspiel verschiedener Kräfte mit der Erdrotation und mit Strömungen, die dort im Erdkern stattfinden, wird über elektromagnetische Vorgänge ein Magnetfeld erzeugt. Also Magnetfelder entstehen nicht nur durch feste Materialien, sondern jeder elektrisch fließende Strom erzeugt auch ein Magnetfeld.
Und die beiden Pole der Erde, das sind dann tatsächlich die gegensätzlichen Pole des Magneten?
Jein. Die Erde hat tatsächlich zwei Magnetpole, einen auf der Nordhalbkugel, einen auf der Südhalbkugel. Die liegen nicht genau da, wo die geografischen Pole, die Pole der Rotationsachse der Erde liegen. Die liegen ein Stück davon entfernt.
Ja, aber ist das tatsächlich so? Ich meine, wie sag mal, beim Magneten spricht man da auch vom Plus-Minus-Pol oder wie macht man das?
Man spricht vom Nord- und vom Südpol und interessanterweise entsprechend der physikalischen Definition von Magnetfeldlinien ist es so, dass der Pol auf der Nordhalbkugel ein magnetischer Südpol ist.
Das verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen?
Es ist nicht so wichtig. Man muss nur wissen, dass es auf jeder Halbkugel einen magnetischen Pol gibt.
Wie kommt es, dass dieses Feld so stark ist, damit ich, egal wo ich stehe auf der Erde, seine Kraft spüren kann, mit einem Kompass zum Beispiel? Denn wer schon mal so einen kleinen Spielmagneten hatte oder diese Kühlschrankmagneten, der weiß genau, dass die Kraft nicht mehr zu spüren ist, wenn man den Magneten, sagen wir mal, so 2 Zentimeter vom Metall wegzieht.
Das liegt daran, dass der Bereich, in dem das Magnetfeld erzeugt wird, einfach so riesig, so groß ist. Es ist zwar tief unter unseren Füßen, aber trotzdem hat dieser Erdkern ja noch einen Radius von circa 3000 Kilometern und es ist eine große Schicht, in dem das Magnetfeld erzeugt wird, sodass man tatsächlich dieses Magnetfeld bis weit außerhalb der Erde nachweisen kann. Allerdings, wenn man es jetzt direkt misst, dann ist die Kraft wirklich viel schwächer, als wenn man nah an einem Magneten dran ist, an so einem kleinen.
Braucht die Erde dieses Magnetfeld oder kämen wir auch ohne klar?
Das Magnetfeld ist schon wichtig für die Erde. Es schirmt die Erde nämlich vor dem Sonnenwind ab und schützt sie damit vor den elektrisch geladenen, hochenergetischen Teilchen, die ständig auf die Erde einströmen.
Das heißt, es wirkt quasi abstoßend für diese Teilchen?
Genau, die Teilchen können nicht senkrecht zu diesen gedachten Magnetfeldlinien fliegen, sondern werden von denen um die Erde herum abgelenkt.
Stimmt es, dass auch die Polarlichter damit zu tun haben?
Das hat damit zu tun, genau, weil die Teilchen nur in der Nähe der magnetischen Pole vermehrt
auftreten,
in die Atmosphäre eindringen können. Mhm. Und durch Zusammenstöße von den Teilchen mit Teilchen der Atmosphäre, also da werden eben die Teilchen der Atmosphäre zum Leuchten angeregt und das erzeugt die Polarlichter.
Faszinierend. Es ist in Ihrer Forschung, Frau Korte, immer mal wieder die Rede von einer bevorstehenden Umkehrung des Magnetfeldes. Was heißt das denn?
Ja, das ist ganz interessant. Im Laufe der Erdgeschichte hat sich tatsächlich das Feld mehrere Male umgepolt, sodass was der magnetische Nordpol ist, zum Südpol wurde und umgekehrt. Und der ganze Prozess läuft langsam ab, über hunderte oder tausende von Jahren, aber es hat sich dann eben komplett die Richtung des Magnetfelds geändert, sodass ein Kompass komplett in die andere Richtung zeigen würde.
Also im Moment ist es so, dass der Nordpol eigentlich der Südpol ist?
Physikalisch gesehen ja.
Und wann wird das wieder anders werden?
Das können wir nicht genau vorhersagen. Es wird irgendwann passieren, aber ob das in 1000 oder 5000 Jahren ist, wissen wir leider nicht. Können wir nicht, da verstehen wir die Prozesse im Erdkern noch nicht gut genug, um das wirklich vorhersagen zu können.
Und warum passiert das?
Das liegt daran, dass das Feld eben nicht einfach durch einen starren Magneten, sondern durch diese dynamischen Vorgänge, diese elektromagnetischen Vorgänge erzeugt wird. Aber ja, warum genau es dann wirklich zu so starken Änderungen dieser Strömungsmuster kommt, dass es zu kompletten Umpolungen kommt, das können wir auch noch nicht ganz genau erklären.
Also, der Nordpol ist in Wirklichkeit der Südpol. Reider heißt jetzt Zwix, sonst ändert sich nichts. Und Sie können mehr lernen zum Magnetfeld am Potsdamer Tag der Wissenschaften heute Nachmittag im Wissenschaftspark Albert Einstein am Telegrafenberg. 13 Uhr geht's los. Und da ist auch die Geophysikerin Dr. Monika Korte dabei vom Geoforschungszentrum Potsdam. Frau Korte, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Danke auch.
Dass Tiere ein Bewusstsein haben, ich glaube, das ist Tierfreunden schon lange klar. Die brauchen da eigentlich gar keine wissenschaftlichen Studien für. Für die Krähen, die mich immer besuchen kommen an meinem Bürofenster, weil sie halt draußen in der großen Eiche im Garten ihr Nest gebaut haben, ist das sowieso klar. Ich habe erst gedacht, ich könnte die irgendwie erziehen, indem ich ihnen im Winter Walnüsse anbiete zum Essen. Die nehmen die auch gerne, aber spätestens ab März sagen die mir, nee, Junge, du weißt genau, mit Walnüssen kommst du jetzt nicht weiter. Und Verlangen nach Mehlwürmern. Und dann sind sie wieder ganz verrückt und sitzen auch wieder bei mir auf dem Fensterbrett, weil Walnüsse, keine Ahnung, jetzt im Frühjahr, wenn die Brut ansteht, da haben die genug versteckt, dass sie die nicht mehr brauchen. So, aber es geht nicht nur um Krähen. Geht auch um Oktopusse. Wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über Oktopusse, über diesen großartigen Dokumentarfilm Der Krake, mein Lehrer. Es geht um Flusskrebse und ganz andere Dinge, wo vielleicht Sie auch nicht unbedingt auf die Idee kommen würden, dass die ein Bewusstsein haben. Jetzt hat es eine New Yorker Erklärung gegeben zum Bewusstsein von Tieren, die sich sozusagen speist aus 25 Studien. Und das lassen wir uns mal genau erklären von einem Forscher, der sowieso ein sehr gutes Verhältnis hat zu Tieren.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen voll bewussten guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
Scharfsinnige Grüße zurück, lieber Stefan.
Sag mal, Bewusstsein, das ist ja etwas, wo viele Leute sich fragen, hä, was ist das nochmal genau? Wie definieren diese Forscher das denn? Weißt du das?
Ja, das ist eine gute Frage, weil hier nämlich sehr viele Philosophen, Philosophinnen auch dabei sind, nicht nur Biologen, Biologinnen, übrigens auch unterzeichnet mit von jemandem vom Hasso-Plattner-Institut aus Potsdam, direkt in die Ecke vom Sender bei euch, und von ganz vielen anderen Universitäten, inklusive der Moscow State University, von der Abteilung für Advanced Brain Studies dort, also wirklich weltweit. Und genau, man muss sich erstmal festlegen, wovon reden wir. Und ich sag mal ein Beispiel für Bewusstsein. Bewusstsein ist zum Beispiel, wenn du in deiner Erinnerung zurückgehen kannst und dich fragen kannst, was war in meinem letzten Urlaub eigentlich gut? Das heißt, erstens, wo war ich überhaupt ganz genau? Dann kannst du dir das vielleicht vorstellen. Zweitens, welche Gefühle hatte ich da? Habe ich mich gut gefühlt? War es aufregend, traurig, lustig, irgendwas? Und was habe ich genau wahrgenommen? Stimmt, da hat doch die Band, hat doch dieses eine Lied gespielt und das Wasser, das war halt nass natürlich, logischerweise, und so vieles mehr. Und wenn du zurückreisen kannst beispielsweise in deine Erinnerungen, dann wäre ein Bestandteil von Bewusstsein, was hier eine große Rolle gespielt hat in der Studie.
Und das sollen auch Flusskrebse haben?
Genau, das haben Bienen, Taufliegen, also diese ganz kleinen Obstfliegen, natürlich die Tintenfische, die du schon angesprochen hast, mit denen ich früher auch gearbeitet habe, die sogar problemlos Menschen erkennen können und vieles mehr. Also wer jemals, wie du schon sagtest, das mit den Krähen bei dir, wer das schon mal erlebt hat, der zweifelt das eh nicht an. Und dann eben auch sogenannte höhere Tiere, also die Wirbeltiere. Ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Es wurde nämlich so gemacht, dass alle neuen Studien genommen wurden, nur brandneue Studien seit ungefähr 2020. Und eine Studie, die leicht nachvollziehbar ist, aber man muss es mal gelesen haben, finde ich, ist, dass Bienen spielen können aus dem Jahr 2022. Die rollen also Bällchen herum und dann sagt man, ja gut, kann ja sein, dass sie das vielleicht machen, weil das eigentlich irgendwas mit Werbung zu tun hat für einen Partner oder eine Partnerin oder dass das sonst irgendeine Funktion hat. So stellen wir uns das immer vor. Ist aber nicht so, denn je entspannter die Tiere sind und je weniger sie sozusagen zu tun haben und wenn kein Stress von außen vorliegt, umso mehr rollen sie die Bällchen herum. Es hat keine Funktion, es macht ihnen ganz offensichtlich Spaß und sie erproben auch nichts damit. Da hat man gesagt, okay, wer sowas macht, der ist schon mal an dem dran, was wir zumindest eine entspannte Persönlichkeit oder eben auch eine bewusste Persönlichkeit nennen.
Und jetzt haben sich diese Forscher zusammengesetzt und haben insgesamt 25 Studien sich angeschaut, weil du und ich, wir zweifeln ja nicht daran, dass Tiere ein Bewusstsein haben können, aber das ist immer noch nicht offizielle Lesart in der Wissenschaft.
Ja, ganz genau. Also bei den Taufliegen beispielsweise würde man sagen, ja okay, das bildet euch jetzt einfach ein, weil es so ähnlich wie ein Bewusstsein ist. Übrigens auch bei den Krähen, deren Erinnerungsvermögen auch in einem anderen Gehirnteil sitzt als bei Menschen, weil die Vögel sich halt sehr früh von der Linie abgespalten haben, aus der halt auch Menschen stammen. Und dann sagt man halt, ja klar, Ähnlichkeiten gibt's immer. Ich meine, es gibt viele Tiere, die Flügel haben, das sind aber alles nicht dieselben Flügel. So ist das mit dem Bewusstsein vielleicht auch. Aber jetzt, deswegen würde ich mal gerne das genaue Gegenteil zu der Bienen, die Bällchenrollenstudie sagen, auch eine ganz neue Studie mit Taufliegen. Da haben sie zum Beispiel ein Schlafmittel den Taufliegen gegeben, was gesunden Schlaf erzeugt. Also nicht das, was man sonst so benutzt, sogenannte Benzos. Damit schießt man sich einfach ab und dann hat man einen ungesunden Schlaf ohne Träume und ohne alles. Aber es gibt auch ein Schlafmittel, das erzeugt sozusagen gesunde Träume. Das haben die denen gegeben und haben dann jetzt was super Irres gemacht. Die haben gemessen, wie das Erbgut abgelesen wird und welche Bestandteile des Erbgutes im Schlaf aktiv sind. Und gibst du den Tieren jetzt dieses Schlafmittel, was gesunden Schlaf erzeugt, dann passiert das, was in jedem gesunden Schlaf erzeugt, nämlich auch bei Menschen. Und das kann man sich jetzt nicht mehr einbilden. Dann wird der Körper repariert und alles, das Immunsystem hochgefahren. Während wenn Sie in einem schlechten, stressigen, ungesunden Schlaf sind, Taufliegen wohlgemerkt, wie bei Menschen, dann funktioniert gar nichts und dann wird der ganze Stoffwechsel runtergefahren. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, okay, ihr könnt ja jetzt sagen, dies und das, das ist nur Einbildung, das ist jetzt kein Bewusstsein. Aber egal, wo wir hingucken, von dem Abschreiben des Erbgutes bis hin zu spielerischem Verhalten oder ob wir etwas vermeiden, wo uns Schmerz zugefügt wird oder bei den Krähen zum Beispiel, die auch viele Stunden später noch berichten können, was sie gesehen haben, zum Beispiel ein helles Licht oder ein dunkles Licht. Das ist, sind jetzt so viele einzelne Bestandteile, die eben das, was menschliches Bewusstsein auch ausmachen, ausmacht, dass wir uns jetzt nur auf eins einigen können. Entweder haben Menschen auch kein Bewusstsein oder die Lebewesen bis hin zur Krabbe und der Taufliege haben genau dasselbe, weil wenn man etwas nicht voneinander unterscheiden kann, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, also an ganz vielen verschiedenen Bereichen, dann muss es halt dasselbe sein. Also deswegen ist das wirklich absolut fantastisch, dass sich so viele Kollegen und Kolleginnen da zusammengetan haben. Und ich glaube, das ist ein riesen Schritt, weil jetzt wirklich keiner mehr sagen kann, das bildest du dir ein oder vermenschliche doch Tiere nicht, sondern kann man sagen, okay, sorry, aber das sind jetzt irgendwie, ne, wie du gesagt hast, 25 Studien aus den letzten 4 Jahren, die alle dasselbe zeigen. Tiere haben offensichtlich ein Bewusstsein.
Herzlichen Dank, lieber Marc.
Sehr gerne.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Leistungssportler stehen bei Wettkämpfen unter einem ganz enormen Druck und da versagen ab und zu auch mal die Nerven. Vor allem dann, wenn sie eigentlich im Vorteil sind und der Druck steigt. Warum ist das so? Christoph Büren hat das untersucht, ob Druck zu besseren oder schlechteren Ergebnissen führt. Er ist Professor für Sportmanagement und Sportconsulting an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Büren, guten Tag.
Guten Tag, Herr Kokowski.
Und Sie haben das gleich mit 3 Studien untersucht zu 3 verschiedenen Sportarten. Fangen wir mal bei dem an, was alle kennen, Fußball. Da haben Sie sich zunächst die sogenannten Geisterspiele angeschaut während der Corona-Zeit, also Spiele in einem leeren Stadion. Was genau wollten Sie rausfinden?
Da wollten wir den Effekt der Zuschauer auf die Leistung der Sportler herausfinden. Ja, es kann ja einerseits sein, dass die angetrieben werden durch das Anfeuern, aber es könnte auch sein, dass sie dadurch unter einem stärkeren Druck stehen. Ja, und da hat sich die Corona-Pandemie beziehungsweise die Geisterspiele haben sich da angeboten, um dort wirklich mal zu schauen, gibt es da wirklich einen kausalen Zusammenhang? Ja, also normalerweise kann man nicht einfach mal Zuschauer reinlassen und nicht reinlassen. Und das ist ja tatsächlich wie in so einem Experiment auf einmal möglich gewesen, Leistungsparameter mit Zuschauern und ohne Zuschauer zu vergleichen.
Was haben Sie damals rausgefunden?
Da haben wir rausgefunden, dass es in der Tat so ist, vor heimischer Kulisse rennen die Fußballspieler mehr, die Anzahl der Sprints ist höher, die Laufleistung ist höher. Und das scheint entscheidenden Einfluss auf die Spielergebnisse im Fußball zu haben.
Also wenn Fans im Stadion sind.
Wenn Fans im Stadion sind. Mhm. Bei Geisterspielen haben wir gesehen, da war die Laufleistung ein bisschen geringer. Also die Fans machen schon was aus. Also da ist der Heimvorteil gesunken in den Geisterspielen. Allerdings, und das war das Interessante, haben wir gesehen, die Präzision, was zum Beispiel Torschüsse, die dann ihr Ziel nicht verfehlt haben oder die Präzision der Pässe und Flanken, die sind besser geworden in Geisterspielen.
Also, das heißt, kein ganz eindeutiges Ergebnis also.
Ja, also die Sportpsychologen können uns das erklären. Ja, also wir unterscheiden da einerseits zwischen Performance, die man also rein aus Anstrengung generiert und dann einmal die, wo man Geschicklichkeit braucht. Und das ist dann eben, Druck wirkt sich gut aus auf Dinge, wo wir uns einfach nur anstrengen müssen. Aber wenn dann Geschicklichkeit dazu kommt, dann kann der Druck dann auch schon mal nach hinten losgehen.
Eine ganze Menge Parameter, die da irgendwie zusammengeworfen werden, um am Ende zu einer wissenschaftlichen Aussage kommen zu können. Druck zum Beispiel, wie wird das denn definiert?
Ja, das ist nicht ganz leicht. Im Tennis beispielsweise können wir dort relativ einfach den Druck messen. Da hat jeder Punkt eigentlich eine einen eigenen Druckparameter sozusagen.
Nee, der also Punkt während eines Matches.
Während eines Matches, ja, da könnte man, ja, also bei 4-4 und Vorteil für den Aufschläger herrscht ein ganz anderer Druck als bei 1-1, 15 beide.
Mhm. Beim Sport wird es schwieriger, ne? Also ist der Druck höher, wenn das Stadion voll ist, oder ist der Druck höher, wenn das Stadion leer ist?
Ja, also beim Fußball sagen wir schon, der Druck, gewinnen zu wollen, scheint höher zu sein, wenn das Stadion voll ist.
Sie haben sich auch Ski Alpin angeschaut. Was wollten Sie da genau wissen?
Ja, da wollten wir vor allen Dingen mal auf Sportarten gehen, wo kein Gegner unmittelbaren Einfluss hat auf das Spielgeschehen.
Das ist Slalom, Super-G.
Genau. Und was da noch ein besonderer Druck oder vermeintlicher Vorteil ist, in diesen Slalom-Konkurrenzen, da setzt der eigene Coach den Kurs. Ja, das heißt, er kann natürlich auf die speziellen Bedürfnisse des Schützlings abstellen, kann dann auch vor dem Kurs nochmal detaillierte Anweisungen geben. Und was wir dort gesehen haben, im zweiten entscheidenden Lauf beim Slalom, also der technisch anspruchsvollsten Disziplin, da scheiden dann Männer öfter aus, wenn sie den Kurs von ihrem eigenen Coach gesetzt bekommen haben. Ja, im Vergleich dazu Frauen, die schaffen diesen Vorteil auszunutzen. Also die performen besser.
Wie groß ist der Unterschied?
Das sind 5 Prozentpunkte. Und wenn man davon ausgeht, also 5 Prozentpunkte öfter halt hinfallen oder den Kurs nicht beenden. Bei Frauen und Männern ist das ungefähr so 12% scheiden aus. Also es ist ein enormer Unterschied gewesen.
Wenn wir jetzt mal unter diese ganzen Studien oder über diese ganzen Studien eine Schlagzeile setzen würden, das machen wir jetzt mal am Ende unseres Gespräches, wie könnte die lauten? Ist da ein eindeutiges Ergebnis bei rausgekommen oder würden Sie sagen, das hängt von der Sportart und den einzelnen Umständen ab, ob ein Leistungssportler unter Druck versagt oder die beste Leistung bringt?
Also es hängt von der Sportart ab. Wir sehen beim Handball, da scheinen die Sportler eben den Druck nutzen zu können, um dann besser zu sein. Insgesamt ist die Tendenz aber zu erkennen, dass gerade Männer bei Geschicklichkeitsaufgaben, also wenn ein Sport aus Geschicklichkeitsaufgaben besteht hauptsächlich, dass sie dann unter zu viel Leistungsdruck dann doch versagen. Also da muss der Druck scheinbar ein bisschen von ihnen genommen werden.
Das sagt der Sportwissenschaftler Christoph Büren von der Ruhr-Uni Bochum. Herr Büren, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Danke auch.